Nochmal herzlich guten Morgen miteinander. Schön, dass wir uns da heute treffen zu dem Gottesdienst. Das Lied hat schon ein bisschen aus den Schuhen gelupft, oder nicht? Das letzte. So gross ist der Herr. Und wer das jetzt noch mehr will wissen, was das ist, also die einen wissen, was es ist, und die müssen sagen, Schande über mich, ich habe es zu wenig beachtet. Ich will es wieder mehr Führer holen aus der Schublade. Und die, die sagen, ja, was genau meinst du mit dem, die sind heute genau richtig. Weil heute hören wir von dem, wie gross Gott ist, durch das Thema auf du mit Gott. Und da möchte ich gerade noch bekannt geben, von dieser Woche, am Mittwoch, treffen wir uns gerade nochmal, auch wieder mit dem Stefan Schweier, wo wir einen Workshop mit ihm werden über das Thema haben. Über die Größe Gottes. Was immer er dann da reinpackt, wird das sein, wo uns hilft, die Größe Gottes noch besser in unserem Leben durchscheinen zu lassen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute hier in diesem Raum bist, dass du uns zusammengeführt hast zu einem wichtigen Thema. Und ich von mir möchte sagen, ich möchte ein offenes Herz haben, Herr, und ich bin sicher, auch die Leute, die da sitzen, wir möchten dich hören. Wir möchten dich bitten, dass du den Stefan ganz reich segnest, dass du die Worte, die er braucht, gerade weiterleitest in unser Herz und dass es Frucht bringt, Wurzeln schlagen darf, Veränderungen bewirkt. Danke vielmals, bist du da. Amen.
Schweizerdeutsch ist gut. Hochdeutsch. Schweizerdeutsch. Baseldeutsch. Baseldeutsch. Sehr gern, ja. Sehr schön gewesen. Super. Psalm 50, 15. Dort heisst es: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Quizfrage: Wer rettet zuerst? Streitet? Wer rettet zuerst? Gott. Rufe mich an in der Not. Und dann kommt der Mensch und ruft in der Not. So will ich dich retten und du sollst mich preisen. Gebet ist ein Gespräch mit Gott. In dem Gespräch hat Gott das erste Wort. Gott redet und lädt ein zum Gespräch. Und weil Gott uns einlädt zum Gespräch, darum dürfen wir das Gespräch mit einstimmen. Gott gibt Antwort und das führt zum Dank und zum Lobpreis. Gebet ist zentral fürs Christenleben. Ein Christenleben ohne Gebet kann man sich nicht vorstellen. Aber wir wissen, Gebet funktioniert nicht immer so geradlinig. Manchmal ist es einem mehr drum, manchmal ist es einem weniger drum. Manchmal gibt es grosse Barrieren, die vor einem stehen. Blockaden, die einem wie das Maul verschliessen, dass man richtig beten kann. Ich spüre Gott nicht, wenn ich bete. Oder ich habe das Gefühl, das Gebet geht gar nicht bis zu Gott. Das Gebet verändert gar nichts. Lass mich zuerst sagen, es ist gut, dass wir so emotionale Blockaden haben, wenn wir beten. Das ist gut. Das überrascht jetzt vielleicht, aber es ist gut. Stell dir mal einen Mensch vor, der mit jedem anderen Mensch ununterbrochen quasselt. So. Und dir auch und so. So. So einen schauen wir als nicht ganz gesund an. Wer kein Gespür mehr hat für die Distanz zum anderen, wer kein Gespür mehr hat, dass es auch Zeiten gibt, wo es nicht angebracht ist zum Reden, der hat etwas ganz Wesentliches vom Menschsein verpasst. Es gehört zum Menschsein, dass man merkt, dass nicht immer Zeit ist zum Reden und dass Reden nicht immer angebracht ist. Es wäre ungesund, wenn wir so tun, als wäre es selbstverständlich, wenn wir immer mit Gott reden würden. Nein, im Gegenteil gilt, es ist natürlich, und gesund und normal, wenn es eine gewisse Distanz ist. Wir lernen unsere Kinder nicht mit jedem Fremden reden. Wir lernen am Tisch, dass nicht alle gleichzeitig reden können. Und es ist auch nicht schlecht, dass jetzt nur einer redet. Das ist auch bei Gott so. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir im Gespräch sind mit Gott. Und es wäre ungesund, wenn wir nicht eine Art von emotionaler Scheu hätten, wenn wir Gott im Gebet anreden. Wer bist du denn? Wer bin ich denn, dass wir meinen, wir können das Maul von Gott aufreißen? Wer bist du denn, kleiner Mensch? Was meinst du eigentlich, dass du meinst, du könntest Gott irgendetwas sagen? Wer bist du denn, dass du meinst, du sagst mit ihm per Du? Hat es dir je angetragen? Der weise Salomo mahnt uns im Buch Prediger, Prediger 5, Vers 1, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum mach nicht viele Worte. Eine, wo durend quasselt mit Gott, hat vergessen, dass Gott im Himmel ist und ich auf der Erde. Nein, da gibt es einen qualitativ grossen Unterschied, dass Gott im Himmel ist und ich auf der Erde. Und wer bin ich, Mensch? Wer bin ich, Stefan? Dass ich meine, ich habe das Recht, mein Maul vor Gott aufzutun und so im Duzis-Dialog mit ihm zu stehen. Wenn du also merkst, dass es hier und da Blockaden beim Beten gibt, dann verzweifle nicht. Dank Gott dafür, dass du das normales Empfinden hast. Bist nicht allzu verwirrt und allzu enttäuscht. Es gehört dazu. Das ist das Wesen von ganz normaler Kommunikation. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Gott ist es, wo die emotionale Blockade überwindet. Er redet das erste Wort. Die Stille zwischen Himmel und Erde wird nicht durch unsere Worte durchbrochen, sondern durch das Wort von Gott. In der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder Menschen gegeben, die gebetet haben und gemeint haben, mit ihrem Gebet müssen sie irgendwelche Blockaden überwinden, um am Schluss bei Gott zu landen. Dass ihr Gebet ein Mittel ist, um dieses eisige Schweigen zwischen Himmel und Erde zu durchbrechen. Das Gebet ist, der Weg ist, wie sich der Gott, wie sich der Mensch muss zu Gott hin erheben. Nein, nach christlich, nach jüdischem Verständnis ist das nicht so. Das Gebet ist nicht der Weg, wie ich als Mensch irgendwie einen Weg zu Gott muss bahnen. Wie ich mich im Gebet muss zu Gott erheben. Wie ich muss die Stille durchbrechen, die da zwischen mir und Gott ist. Nein. Und das ist die gute Botschaft. Er fängt an reden. Nicht ich. Nicht ich muss das Gespräch initiieren. Er macht es. Wie schwierig das Initiieren vom Gespräch ist, weiss jeder, der mal das in der zwischenmenschlichen Variante erlebt hat, dass er mit einem nicht mehr redet. Dass das Gespräch nicht mehr zustande gekommen ist. Wer fängt es dann wieder an? Gell? Und so schwierig. Der andere sollte. So. Und das ist Evangelium, das ist gute Nachricht, das ist Gnade von Gott. Dass Beten gar nicht mit uns kleinen Menschen anfängt, sondern dass es bei Gott anfängt. Und bei dem, wo er geredet hat, rufe mich an in der Not. Warum dürfen wir beten? Weil Gott es gesagt hat. Er hat die Türen aufgetan. Er hat das Gespräch angefangen. Beten ist also nicht das erste Wort, sondern das zweite. Das ist die ganz einfache V-Botschaft von dieser Predigt. Es fängt bei Gott an und geht wieder zu Gott hin. Beten ist darum im Kern Antwort. Antwort auf das Wort, wo Gott schon lange geredet hat. Auf das Wort, wo Gott immer wieder neu redet. Gott kann man in der Not anrufen, weil er es gesagt hat. Was ist also die Grundlage vom Beten? Die Grundlage vom Beten besteht nicht in mir selber, nicht in einer menschlichen Fähigkeit, nicht in einem sich anstrengen, jetzt irgendwie ein gescheites Gebet herzubringen. Nein, die Grundlage vom Beten ist das Reden von Gott. Beten heisst eigentlich nichts anderes als Gott beim Wort nehmen. Darum fang gescheites Beten mit Hören an. Das ist ganz simpel. Merkst du, dass das Beten bei dir einen schwierigen Stellenwert hat? Dass es nicht so lebendig ist? Gib dir gar nicht zuerst mal mehr Mühe, jetzt mehr beten. Sondern tu mehr Hören. Das ist die ganz einfache Antwort auf wie Gebet entsteht. Gebet entsteht nicht in der Anstrengung und in der Bemühung von irgendwelchen Fähigkeiten, die wir in uns haben. Sondern Gebet entsteht als Wahrnehmung von dem, was Gott uns entgegenkommt. Und ihm dann das widerspiegeln, was da passiert. In der alten Kirche hat man sich ganz grosse Gedanken gemacht über das Beten. Und eine Art und Weise, wie man das Beten verstanden hat, finde ich extrem faszinierend und gut. Man hat das dort so formuliert. Es gibt ja schon jemanden, der betet. Jesus. Der steht schon im ewigen Gespräch mit seinem Vater. Es findet im Himmel also schon lange ein Gespräch statt. Das Gespräch, das Gott mit mir als Mensch führt, ist nicht das Erste, das er führt, sondern ist mit der Fortsetzung von dem Gespräch, das er mit Jesus hat. Oder von mir aus gesehen. Wenn ich bete, dann werde ich mit hineingenommen in das Gespräch, das Jesus schon seit Ewigkeit mit dem Vater hat. Ist das nicht grossartig? Ist das nicht grossartig, dass es da nicht nur irgendwie um mich Menschli da auf der Erde und einen grossen Gott geht, sondern dass ich jetzt durch Jesus mit hineingenommen bin in das ewige Gespräch. Das heisst nichts anderes, dass wenn ich bete, eigentlich Jesus betet. Das ist genau das, was uns die Bibel beschreibt, dass Jesus uns vor Gott vertritt, dass er uns seinen Geist gegeben hat, damit wir überhaupt in der Lage sind, zum Beten. Das heisst, dass das gar nicht etwas von mir als Mensch ist, das ich zu Weg bringen muss, sondern dass das ein Geschenk ist, das Gott in uns auslöst durch sein Wort, das er gegeben hat. Ich möchte das ein Beispiel in der Bibel deutlich machen. Es gibt ganz viele Beispiele. Im Leben von Jesus, wenn wir in Passionszeit hineingehen, ganz auffällig. In seiner schwersten Zeit am Kreuz betet Jesus mit dem Wort, das Gott gegeben hat, mit Psalmwort, nicht mit seinen eigenen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist aber ein anderes Beispiel. Die Situation ist die, der Mose und das Volk Israel sind in der Wüste. Sie stehen vor einem verheißenen Land. Sie schicken die Kundschafter aus. Da sind sie vor der Grenze. Da hinten ist das verheißene Land. Jetzt schicken sie die Spionen aus. Und die kommen retour. Und sie berichten. Es ist super. Milch und Honig, Nutella und alles, was du willst. Wirklich einfach Sinn. Glaubt mir das nicht, bei dem Nutella, gell? Nein. Sensationell. Aber es hat Riesen. Gefürchige Menschen. Und das Volk kommt nasse Füße über. Und sie sagen, ja, also wenn das so ist, dann möchten wir lieber zurück ins Sklaverei auf Ägypten, als in die Freiheit von dem verheißenen Land und nachher mit so finden müssen zu tun haben. Eine verrückte Situation, man kann sich das ja fast nicht vorstellen. Da liegt das ganze Feld vor ihnen, oder? Das ist wie wenn ein Sohn erwachsen wird und sagt, jetzt liegt die ganze Welt vor dir, du musst ein bisschen kämpfen. Und er sagt, nein, ich gehe lieber wieder ins Bischi heim und meine Mami kocht mir. Irgendwie ist das ein bisschen ungesund, oder? Und so im grossen Mass hat das Volk Israel gemacht. Und gesagt, wir wollen lieber zurück auf Ägypten. 4. Mose 14. Geduld von Gott ist zu Ende. Gott sagt zu Mose, wie lange will dieses Volk mich noch verachten? Ich will es vernichten. Wahnsinnige Geschichte. Ich sage es ganz schweizerdeutsch, Gott hat es den Nuki rausgehauen. Jetzt hat er so lange gerungen um das Volk. Er hat es mit starker Hand befreit aus Ägypten. Und jetzt wollen sie das Geschenk nicht annehmen, wegen ein paar Riesen, die da sind. Und dann sagt Gott, ich will das Volk vernichten. Ich will es schlagen mit der Pest und es vertreiben, Vers 12 aus 4. Mose 14. Dich aber, der Mose, will ich zu einem Volk machen, größer und mächtiger als dieses. Der Mose hat sich ja geschmeichelt fühlen. Er ist ja noch gut dagestanden vor Gott. So, Gott hat gesagt, also das Volk, mit dir mache ich etwas weiter, das Volk gebe ich auf. Und dann fängt der Mose an beten. Dann wagt der Mose, sein Maul vor Gott aufzutun. 4. Mose 14, ab Vers 17. Nun aber möge die Kraft des Herrn sich als groß erweisen, wie du gesagt hast. Der Herr ist langmütig und von großer Gnade, er vergibt Schuld und Vergehen, lässt aber nicht ungestraft, sondern sucht die Schuld der Vorfahren heim an den Söhnen bis zur 3. und 4. Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes, wie es deiner großen Gnade entspricht und so, wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten bis hierher. Da sprach der Herr, ich vergebe nach deinem Wort. Was hat Gott bewogen zum Umlenken? Was hat der Mose bewogen, zum Wort vor Gott ergreifen und zum so bitten? Was bringt der Mose dazu, da zu beten? Wäre das nicht die Situation, sie zum emotional extrem blockiert sein und nichts mehr wagen zu sagen? Wie kann er es wagen, jetzt so zu beten? Es gibt so ein Sätzchen, ein Teilsatz in dem Gebet, wo uns in die richtige Richtung weist. Vers 17. Ganz klein. Unscheinbarer Teilsatz. Wie du gesagt hast. Wie du gesagt hast. Der Mose nimmt Gott beim Wort. Der Mose erinnert Gott an das, was Gott selber versprochen hat. Und nachher zitiert er, was Gott versprochen hat. Der nächste Satz, die nächsten zwei Sätze, die kommen, oder der nächste Vers, der Herr ist langmütig und von großer Gnade, er vergibt Schuld und Vergehen, lässt aber nicht ungestraft und so weiter, ist ein Zitat. Es geht zurück in ein Begebenheit, die früher passiert ist. Gott selber hat nämlich das an Mose offenbart. Der Mose hat gewünscht, dass er Gott trifft. Das war vor dieser Begebenheit. Und dann hat Gott gesagt, von Angesicht zu Angesicht kannst du mich nicht sehen, aber so von hinten her kannst du mich sehen. Und dann ist die Bibel beschrieben, das wunderbar, dass dann Gott so an Mose vorbeizogen ist und geschaut hat, dass Mose nichts passiert dabei, weil es nicht so einfach ist, in der Gegenwart von Gott zu sein. Und dann sagt die Bibel ganz faszinierend, 2. Mose 34, Vers 6 und 7, dann steht dort, dass Gott selber sich dem Mose offenbart hat und seinen Namen vor dem Mose ausgerufen hat. Und was hat Gott dort an Mose gesagt? Jahwe, Jahwe, Herr, Herr, barmherzig und gnädig, langmütig und von großer Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Schuld der Vorfahren heimsucht an Söhnen und Enkeln bis zur 3. und 4. Generation. Natürlich, der Text kann jetzt viele Fragen auslösen, auch gerade, wie ist das mit der Generation und diesen Sachen oder so. Das müssen wir ein anderes Mal machen. Heute schauen wir nur das Grundprinzip an. Wenn jetzt also der Mose betet in seiner Fürbitte, zitiert er ein Wort, das Gott selber ihm offenbart hat. Gott hat sich an Mose offenbart und gesagt, ich bin Gott, geduldig, langmütig, gnädig und ein Gott, der vergibt. Jetzt kommt Gott und sagt, ich habe genug. Und dann wagt der Mose an, in die Fürbitte hineingehen und sagen, Gott, ich nehme dich beim Wort. Du hast gesagt, du bist gnädig und barmherzig. Und Gott hat sich beim Wort gelassen. Und es passiert die erstaunliche Reaktion. Da sprach der Herr, ich vergebe nach deinem Wort. Gott lässt sich bei seinem Wort behaften. Das Beispiel, und wir könnten jetzt quer durch viele Gebete in der Bibel durchgehen, die genau gleich funktionieren und gleich, in der gleichen Art und Weise sind, das Beispiel lehrt uns genau das. Beten fängt nicht unten an, bei uns. Beten fängt bei Gott an. Gott hat sich an Mose offenbart, ich bin gnädig. Und jetzt in der Fürbitte spiegelt das Mose Gott zurück. Gott, du hast doch gesagt, du bist gnädig. Darum erbarm dich über das Volk. Und Gott lässt sich beim Wort nehmen. Geistliches Leben entsteht nicht durch das, dass wir uns mehr anstrengen im Beten. Geistliches Leben entsteht durch das, dass wir in unserem Beten mehr hören und reagieren auf das, was Gott selber gesagt hat. Natürlich gibt es auch das Gebet im Sinn von schütt dein Herz aus und kommt gerade raus, was du siehst. Aber auch das Gebet ist nur möglich, weil Gott uns einlädt dazu. Schüttet euer Herz aus vor Gott. Ich bin selber, wenn man das so sagen will, kein guter Beter. Das heisst, es fällt mir nicht so einfach. Es ist also vor allem eine Predigt für mich selber. Ich merke, dass zwei Sachen mir enorm helfen beim Beten. Das eine ist, wenn man miteinander betet, weil mir das hilft, einen Rahmen zu haben, den ich für das Gebet reserviere. Darum finde ich Gebet in der Gemeinde etwas so Wesentliches. Das ist eine Frage, die wir gerne am Mittwoch möchten, miteinander anschauen möchten. Also das eine, was mir hilft, ist miteinander beten, also dass ich nicht allein muss. Und das zweite, was mir hilft, ist genau das, wie es der Mose gemacht hat, wie es Jesus gemacht hat. Beten mit dem Wort der Bibel. Dass ich also nicht mein Gebet anfange mit meinem eigenen Wort, sondern mit einem Wort aus der Bibel. Das ist eigentlich das ganz Grundprinzip angefangen. Ich fange gar nicht da, ich fange da an. Ich höre auf das, was Gott mir sagt, und aus dem heraus entsteht das Gebet. Heute Morgen ist nach dem Lektionar, also nach dem normalen Lesungen, wo auch in den Losungsbüchlein angegeben ist, gibt es jeden Sonntag einen Sonntagspsalm. Das ist heute Psalm 84. Das ist der Psalm, den ich dann beim Kaffee gelesen habe am Morgen. Den Kaffee habe ich gebraucht, um den Psalm zu lesen. Psalm 84, wunderbar. Gott, ich sehne mich nach deinen Vorhöfen. Ich möchte im Tempel sein bei dir, in deiner Gegenwart. Das ist meine grösste Sehnsucht. Und dann so herrlich, sogar die Spatzen haben das Nest gebaut bei deinem Altar. Ist das nicht wunderbar? Und genauso, wie gut ist es, in deiner Gegenwart zu sein? Ich habe nachher gemerkt, wie ich mich richtig gefreut habe auf heute Morgen. Der Psalm hat in mir nachher Dankbarkeit ausgelöst, dass es so etwas gibt wie Gottesdienst. Kurz vorher war es nämlich so, ich bin aufgestanden, meine Frau war noch so halb im Bett und sie fragt mich so, freust du auf heute? Und ich so, ja. Ja. Es war auch ein bisschen früh am Morgen. So, und ich habe gewusst, ich habe eine Reise von mir und einfach so, oder? Und dann habe ich den Psalm gelesen. Und nachher ist mein Herz noch übergesprudelt. Ich habe mich richtig gefreut auf heute Morgen. Ich habe gemerkt, was das ausgelöst hat in meiner Art und Weise, wie ich hergehe, wenn ich das Wort von Gott lasse, in mich hineinsenke. Und ich habe den Psalm nachher gerade zwei- oder dreimal hintereinander gelesen. Das erste Mal habe ich einfach als Information gelesen. Das zweite Mal habe ich gelesen, wie, es kann doch nicht wahr sein, habe ich es wirklich gelesen. Das ist ja wahnsinnig. Und das dritte Mal habe ich als Gebet gelesen. Und habe in dem Sinn gerade als zu meinem Gebet gemacht. Das macht mein Gebetsleben unglaublich reich. Als jemand, der sonst das nicht so einfach findet. Ich finde es nicht dumm, wenn man beten mit einem Bibeltext anfängt. Das gilt für das gemeinsame Gebet, und fürs Einzelne. Warum nicht einfach im normalen Alltag das genau auch so machen? Und mit dem Wort, das uns von Gott entgegenkommt, beten. Ich glaube, das Beten wird so viel reicher, viel authentischer, viel besser, als wenn wir probieren, uns selber etwas zu machen. Es ist nicht dumm, einen Gottesdienst mit einem Wort aus der Bibel anzufangen. Wir sind uns in unserer Tradition sehr daran gewöhnt, dass wir Gottesdienst gerade mit Singen anfangen und beten. Das ist auch gut, weißt du, das ist ja nicht falsch. Aber wenn wir das einfach, das Verhalten einüben wollen, dann wäre es ja eigentlich ganz naheliegend, dass wir auch einen Gottesdienst anfangen mit einem Bibelwort. Und zuerst hören, bevor wir selber etwas machen und singen und beten und loben. Es ist etwas vom Schönsten, wenn man aufgrund von einem Bibelwort in eine Zeit vom Lobpreis einsteigen kann. Es ist etwas vom Schönsten, wenn man eine gemeinsame kleine Gebetszeit kann starten, einfach mit einem Bibelwort, das man liest. Das macht unser Leben so reich. Es ist etwas vom Schönsten, wenn wir unsere Fürbitte ausrichten auf die Verheißungen, die Gott gegeben hat. So wie der Mose, dass wir Gott beim Wort nehmen. Wir werden am Mittwoch miteinander ein wunderschönes Gebet, wo wir ein Gemeindegebet, das die Bibel uns überliefert, miteinander anschauen und schauen, wie haben sie dort gebetet, wie haben sie das gemacht. Und ich glaube, das kann uns helfen, dann noch ein bisschen tiefer hineingehen in die Frage, wie das auch im gemeinsamen Gebet aussieht. Die Offenbarung, die Gott Mose gegeben hat, nämlich, dass er gnädig und barmherzig ist, ist uns ja vom Wortlaut her vertraut. Und sie ist darum vertraut, weil sie in der Bibel so häufig vorkommt. Das ist lange nicht der einzige Ort in dieser Fürbitte von Mose, wo die Offenbarung von Gott wieder zitiert wird. Im Psalm 103 kommt sie wieder vor, im Bußgebet von Nehemiah kommt sie vor, im Klagegebet, selbst in so einem Wutgebet wie vom Jonah kommt sie vor. Wenn man mal diesen Spuren angeht, wo die Offenbarung, die Gott dem Mose gibt, nach all seine Spuren hinterlässt in der Bibel, dann merkt man etwas vom Reichtum, was entsteht, wenn man zuerst hört, bevor man redet. Das ist ja das, was wir unseren Kindern eigentlich immer wieder sagen. Es ist mit Gott auch nicht viel anders. Und wenn wir unser Reden, unser Beten auch mit Hören anfangen, bevor wir reden. Ich komme zum Schluss. Emotionale Blockaden beim Beten, die wird es immer wieder geben. Sie sind natürlich. Sie hängen damit zusammen, dass wir Mensch sind und nicht Gott. Mit Gott auf du sind wir nicht, weil wir uns entschieden haben, mit Gott auf du zu sein. Mit Gott auf du sind wir, weil er uns du angeboten hat. Für das muss er zuerst reden, bevor wir reden können. Mit Gott auf du heisst also zuerst mal hören auf das, was Gott sagt und das Beten verstehen als Antwort auf die Offenbarung von Gott. Das Wort von Gott ist das richtige Fundament für unser Beten, für unseren Lobpreis, für unsere Fürbitte. Ich möchte euch einladen zu einem ganz konkreten Schritt. Ich habe ein Körbli. In dem Körbli hat es ein paar Zettel drauf, hat es Bibelvers, ein paar unterschiedliche, wo alle aus Psalmen sind, die mir besonders selber sehr lieb sind. Und es sind auch Bibelvers, die etwas vom Gebet zum Inhalt haben und vom Reden mit Gott. Der Donatus spielt uns ein bisschen Musik. Danke vielmals. Ich tue das Körbli hier herstellen. Wer gerne möchte, darf sich wie auch sinnbildlich für diesen Vorgang ein Bibelwort holen und eine Zeit auch vor Gott haben, wo er auf das Wort hört und auch im stillen Gebet darauf reagiert. Wir stehen auf und beten miteinander das Gebet, das Jesus selber uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.